Fachliteratur. Literradio. Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Ja, herzlich willkommen, Stefan Reuss. Wir haben es geschafft zwischen Auftritt und Auftritt, oder? Denn Terminplan ist ja recht dicht. Dein Roman Triceratops, der jetzt bei Crema und Scheria erschienen ist, dein Debütroman, ist sofort auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet. Herzlichen Glückwunsch gleich hier an der Stelle.
Dankeschön.
Umso mehr freue ich mich, dass wir es geschafft haben, uns hier zu treffen, um über das Buch zu reden. Triceratops, wenn man das Wort hört, hat natürlich jeder ein bestimmtes Bild im Kopf. Dann weiß jeder, okay, das ist dieser tonnenschwere Dinosaurier mit den zwei Stirn und dem Nasenhorn und dem Nackenschild und ein Pflanzenfresser, ein großer. Aber was hat dieses Bild jetzt mit deinem Text zu tun?
Also vorweg, es gibt tatsächlich Leute, die kein Bild dazu haben. Ich wurde schon gefragt, ob das eine Medizin ist. Aber die meisten, glaube ich, die meisten wissen, dass es eben dieser Dinosaurier ist. Während des Schreibens ist dieser Dinosaurier aufgetaucht als Spielfigur sozusagen des Protagonisten. Und mir ist aufgefallen, dass es da so auf Bildebene zumindest reizvolle Parallelen gibt zwischen dem Protagonisten und dieser Urzeitechse. Also zum einen sind beide große Defensivkünstler, beide halten voll viel aus, beginnen aber selber den Kampf nicht. Beide sind gut gepanzert, haben dicke Haut und beide leben auf ihre eigene Weise jeweils in der Vergangenheit. Also der Dinosaurier, weil er eben schon ausgestorben ist, und der Protagonist, weil er zumindest, soweit wir ihn kennenlernen in dem Buch, ein eigentlich ausschließlich Erinnernder ist, sozusagen. Mhm. Es ist ein einzig großer Erinnerungsakt, wenn man so will.
Von Beginn an und eigentlich das ganze Buch hindurch redet er ja von wir. Er selber ist wir. Dieses Wir kennt man zwar jetzt von Kleinkindern sozusagen, die dann einen unsichtbaren Freund oder Freundin haben und denen halt immer wieder einbauen ins Spiel, ins Gespräch oder sonstiges, aber bei einem heranwachsenden, wir begleitenden Protagonisten ja doch eine längere Lebensdauer, ist es dann schon etwas seltsam. Aber wozu benötigt er dieses Wir und warum behält er es eigentlich immer bei?
Dazu könnte ich ganz viel sagen. Ich habe mir wirklich wahnsinnig viel Gedanken gemacht dazu. Und für mich hat dieses Wir ganz vielfältige Funktionen. Ich möchte nur vielleicht das, wenn man so will, die Dimension, die am zugänglichsten ist, vielleicht ausformulieren kurz. Das Bewusstsein, das wir im Text antreffen, dass die erzählende Stimme, ist eine sehr einsame, eine sehr verlassene. Und indem es wir zu sich selbst sagt, erzeugt es sozusagen den Anschein einer Gemeinschaft. Also es ist eine Selbstbestärkung, ein Aufblasen seiner selbst, eine Vermehrung seiner selbst, um der Einsamkeit entgegenzutreten. Was für mich da besonders interessant war, war aber, dass diese Schutzfunktion oder dieses eigentlich für ihn positive Prozedere sozusagen, das, was er eigentlich will, letztlich verhindert, weil er sagt wir zu sich selbst, um eben Gemeinschaft zu erlangen. Gleichzeitig verhindert er dadurch, dass er ein Wort hat für echte Gemeinschaft. Also er kann ja nicht mehr echte Gemeinschaft benennen, weil dieses Wort hat er mit sich selbst besetzt sozusagen. Und dadurch wird es so ein ganz ambivalentes Verhältnis, also etwas, es ist wie so ein Schutzpanzer, der zwar gegen Verletzungen schützt, aber gleichzeitig auch gegen echte Berührung und gleichzeitig aber auch echte Berührung verhindert.
Aber es ist ja auch naheliegend, wenn man sich die Verhältnisse anschaut, in der er groß wird. Das Thema, das du gewählt hast, ist ja eigentlich ein ziemlich schwieriges. Es geht um psychische Erkrankungen in der Familie. Er selbst wächst in einer solchen Familie auf, mit einer psychisch kranken Mutter. Der Vater wird zum Alkoholiker. Auch die ältere Schwester hat Probleme. Und wenn man sich da überlegt, dass ihm eigentlich von Grund auf dieses gemeinsam, so wie wir jetzt Familie verstehen, diese Sicherheit, dieses Urvertrauen, das man vermittelt kriegt, das bekommt er ja auch nie, oder?
Genau. Also das ist sicher ein Mitgrund, wieso er eigentlich dieses Suche, sozusagen Antrieb nach dem größeren Ganzen oder nach dem wirklich anderen. Also das, da kann ich nur sagen, das ist eine Beobachtung, die ich teile. Also ihm fehlt tatsächlich dieses Urvertrauen. Gleichzeitig spürt er aber einen nahezu geheimnisvollen Drang dazu oder fast so eine Sturheit. Er hat fast so eine sture Sehnsucht danach, dass es da was nach etwas ganz anderem sozusagen. Also er gibt sich dann letztlich ja nicht damit zufrieden, dass das alles ist, sozusagen, dass das alles gewesen sein kann, sondern er sucht ja und kämpft ja um eine Stellung in der Welt, die weniger düster ist, die tatsächlich Berührung erlaubt und Kommunikation erlaubt.
Ich meine, das Buch ist ja in drei Teile eingeteilt, die ich jetzt so wie so eine Art Entwicklungsschritte interpretiert hätte, die er so durchmacht. Ne? Gleichzeitig, wenn du sagst, da auf der Suche nach dem größeren Ganzen, habe ich schon so den Eindruck, dass im ersten Teil eigentlich das dominiert, dass er auch so ein bisschen in einer verkehrten Welt lebt, weil immerhin übernimmt er gerade für seine Mutter ganz viel an Verantwortung und lebt eigentlich das, was umgekehrt eigentlich die Mutter für ihn sein sollte. Also die Fürsorge, die er ihr zuteil werden lässt, er umsorgt sie, er kümmert sich um ganz substanzielle Dinge teilweise auch. Also komplett das umgekehrte Verhältnis. Und im zweiten Teil spürt man so, dass er sich davon loslösen will eigentlich. Und der dritte ist der dritte Teil.
Das stimmt. Ja, ja, das, also der erste Teil, es gibt ja einen relativ großen Zeitsprung aus zwischen ersten und zweiten Teil. Also im ersten Teil ist der Protagonist ja grob gesagt im Volksschulalter, im Grundschulalter. Und im zweiten Teil ist er pubertierender, auch wenn nie gesagt wird, wie alt er wirklich ist, aber es wird sich zwischen 14 und 17 bewegen, so im Lauf der Passagen, die aufeinander folgen. Und tatsächlich ist es so, dass in der Kindheit, wie es ja auch meines Erachtens und viel beobachtet schon worden ist, dass Kinder, die in eine dysfunktionale Familie hineingeboren werden und ganz, also einfach den Impuls haben, die Tendenz haben, die Lücken zu schließen und die Harmonie zumindest scheinbar herzustellen und dann Funktionen ausfüllen, die sie eigentlich total überfordern. Mhm. Und genau das passiert vor allem im ersten Teil. Und im zweiten Teil gibt es sozusagen eine relativ unreflektierte Wegbewegung. Also er spürt, er muss da weg, um zu überleben, ohne sich innerlich tatsächlich schon heilsam zu distanzieren zu können oder gar liebevoll sich mit der Vergangenheit zu versöhnen. Aber der zweite Teil ist eine Wegbewegung, der Versuch einer Emanzipation, die aber sehr schwierig ist und mit vielen Rückschlägen verbunden ist. Und der dritte Teil ist der dritte Teil.
Aber wirklich beeindruckend war für mich ja auch diese Sprache, die du wählst, gerade in diesem zweiten mittleren Teil, wo er sich eben in der Pubertät befindet, in einer Zeit, die ohnehin für jeden von uns irgendwie voll mit Veränderungen und gekennzeichnet von Ablösung war und ist. Es ist so knapp, es ist total reduziert, du lässt einfach total viel frei, was natürlich einerseits auch damit zu tun haben kann, dass er selber diese Sprache so nicht hat, was ja viele Jugendliche eigentlich so nicht haben und gerade er, der so in einer, wie du sagst, dysfunktionalen Familie groß geworden ist und dem viel an normaler Zuwendung so nicht gegeben wurde. Und trotzdem ist diese Sprache aber auch eine bestimmte Herausforderung an den Leser und die Leserin.
Das hat, glaube ich, mitunter damit zu tun, dass ich irgendwann im Laufe des Schreibens den Eindruck bekommen habe, dass diese Stimme, die da erzählt, eigentlich ein ein reines beobachtendes und schilderndes Bewusstsein ist. Also es gibt ja de facto keine oder nur in Spurenelementen Gefühlsexpressionen des Wir, die kommen nie direkt vor. Es wird alles über Beobachtungen gespielt. Und es gibt genauso wenig, was man ja auch eigentlich erwarten könnte, zumindest von einem Jugendlichen dann schon, Versuch von Analysen, Einordnungen, Reflexionen. Er schildert eigentlich nur, was passiert, und alles andere wird eigentlich dem sozusagen der Rezeptionsseite zugeeignet.
Ja, aber das Interessante dabei ist, wenn du sagst, es werden kaum Gefühle beschrieben, das stimmt. Das ist wahrscheinlich das, was oft irgendwie so als Innerlichkeitsliteratur auch beschrieben wird. Das fehlt tatsächlich, aber eigentlich ist es trotzdem eine Form von Innerlichkeit. Er sieht ja alles nur aus seinem eigenen Dunstkreis, aus seinem eigenen Erfahrungsspielraum heraus, oder? Es ist ja auch eine Art von Innerlichkeit.
Ja, natürlich. Also es ist, wenn man so will, es ist eine Ich-Erzählung, die halt verklausuliert ist, sozusagen. Also es ist eine Ich-Wir-Erzählung. Und natürlich ist es eine große Innerlichkeit, aber tatsächlich gibt es so gut wie keine Stelle, wo der Protagonist seine Gefühle tatsächlich zur Sprache bringt, sondern er beobachtet einfach. Und vielleicht in der Hoffnung sogar, dass diese Beobachtungen bei jemandem anderen etwas auslösen, zu dem er nicht fähig ist. Die angemessenen Empfindungen, angemessene Reflexionen.
Mhm. Aber nochmal zurück zum Thema, wie gesagt, kein einfaches Thema. Warum eigentlich dann dieses Thema?
Weil ich es furchtbar interessant finde.
Ja. Aber ist es einfach, sich dem literarisch zu nähern, als jetzt in einer sachlichen Erzählung oder Erklärung zum Beispiel?
Ui, das weiß ich nicht, weil ich habe nie versucht, das irgendwie sachlich zu beschreiben oder mich sachlich damit auseinanderzusetzen. Also sachlich ist jetzt ein komisches Wort, weil es ja, also wird sachlich Gegenstück von literarisch sein, aber sozusagen wissenschaftlich zum Beispiel habe ich das ja nie versucht und bin wahrscheinlich auch nicht fähig dazu, da was Qualitätsvolles zu schreiben. Also deswegen kenne ich nur das Literarische. Und es war auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, es war wahnsinnig anstrengend zu schreiben. Also ich habe oft mit dem Lustfaktor beim Schreiben gekämpft. Das hat mit dem Thema natürlich zu tun einerseits, es ist einfach dunkel und es ist sozusagen bedrückend, und es war auch eine Herausforderung, so ein dunkles, bedrückendes Thema zu wählen und aber dabei zu versuchen, Leserinnen und Leser nicht zu erschlagen, sondern auf eine Reise mitzunehmen, die trotzdem einlädt, trotz dieser Dunkelheit. Und zusätzlich habe ich mir beim Schreiben halt ganz viele Regeln aufgestellt, die mir dann oft wie ein Käfig vorgekommen sind und tatsächlich auch ein Käfig waren, aber halt ein Käfig, der hoffentlich produktiv war. Und das war aber teilweise wirklich anstrengend, diese Regeln zu befolgen, und ich habe ganz viele Phasen beim Schreiben gehabt, wo ich mir gewünscht habe, also etwas ganz anderes zu schreiben, und ich habe auch wirklich oft so
Blumenwiesen und Schmetterlingen.
Ja, gar nicht mal so sehr inhaltlich, dass ich jetzt irgendwie Regenbogen Fantasy-Epen schreiben wollte. Wobei, stimmt, zwischendurch habe ich ja Lust.
Sag nur Prinzessin von der Hero.
Ja, genau. Sowas, also schon inhaltlich auch ein bisschen vielleicht, aber vor allem sprachlich. Also ich habe so eine Lust immer bekommen, einfach ausladend, verspielt, episch, einfach mal die Sau rauszulassen. Aber das durfte halt im Text nicht passieren, auch wenn ich es immer wieder versucht habe, sozusagen reinzukriegen. Aber ich habe irgendwann mal einsehen müssen, okay, das musst du jetzt durchziehen. Die Stimme steht, das System steht sozusagen. Du musst jetzt bis ans Ende gehen, auch wenn es wirklich bitter ist. Sowohl inhaltlich als auch formal und vom schreibenden Prozess. Aber du kannst jetzt nicht anfangen, deine Regeln zu brechen, nur weil es hart ist beim Schreiben. Das Buch muss fertig geschrieben werden, und es ist auf Schiene, aber jetzt muss der Zug noch durchfahren durch den dunklen Tunnel.
Es wäre wahrscheinlich auch ziemlich riskant, dass man in einem Pathos abdriftet, oder? Wenn man jetzt zu viel gebraucht, gerade bei so einem Thema, oder? Dass man in diesem, dass man ihm zu sehr einen Opferstatus gibt, den er ja eigentlich nur bis zu einem Teil verdient, denke ich.
Ja, voll, das wär natürlich ein leichtes gewesen. Das weiß ich jetzt nichts mehr zu sagen.
Also Opfer ist er definitiv. Aber auch irgendwie nicht, oder?
Er ist auf jeden Fall Opfer der Verhältnisse, aber würde es dabei bleiben, wäre es literarisch ganz schwer, daraus was Reizvolles zu formen, sozusagen. Deswegen ist er, es war notwendig, dass er zumindest in gewisser Hinsicht Stärke beweist und auch anders zur Hoffnung gibt, weil selbst bei so einem dünnen Roman will man, also wäre es einfach zu wenig, das reine Leiden zu beschreiben, sozusagen. Das will zu Recht wahrscheinlich auch keiner lesen, sozusagen. Da hat die Literatur doch ein bisschen eine Verantwortung auch in der Aufgabe, nicht, also jenseits des Ästhetischen.
Welche Aufgabe hast du dir gestellt mit dem Buch?
Oh, ganz viele.
Also was wir schon wissen, du wolltest keine Prinzessin Fantigero Teil X schreiben. Du wolltest... nein, das war schon.
Nö, ich glaube, ich wollte diese ganz spezifische, sehr eigene, durchaus manchmal sogar unheimliche Stimme, die sich da entwickelt hat beim Schreiben, diese Perspektive, dieses Ich begleiten. Den Prozess mit ihm gehen, mit ihm durchgehen und ihn ein Stück des Weges begleiten bis zu einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich ihn alleine lassen.
Es gibt ja diese Theorie in der Wissenschaft über die Resilienz, dass es ganz interessant ist, dass manche Kinder, die in solchen Verhältnissen groß werden, weiterhin selber diese Dysfunktionalität weiterleben und andere aber wieder ein ganz anderes Leben einschlagen und offenbar sehr reflektiert genau diese Fehler nicht begehen. Und vermutlich gibt es auch schon erforschterweise viele Ressourcen für diejenigen, damit sie genau nicht wieder in diese Fallen tappen. Wie würdest du deinen Protagonisten beschreiben? Ein resilienter?
Das kann man noch nicht absehen. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn verlassen im Buch, ist das noch zu offen. Also darüber kann ich, natürlich habe ich eigene Mutmaßungen, aber da, wie man so schön sagt, will ich mit meiner Deutung den Deutungen der Leserinnen und Leser nicht im Weg stehen.
Okay.
Ja, ich glaube tatsächlich, ein Buch ist immer größer als der Autor, die Autorin. Und natürlich hat man als Schreibender oder als sozusagen Autor, Autorin eines Textes eine ganz spezifische, ganz in gewisser Weise einzigartige Interpretation des Textes. Aber die verstellt ganz oft auch die eigene Lesart, also die Lesart der anderen. Also deswegen will ich gar nicht, ich will ja auch nicht von anderen Autorinnen und Autoren wissen, wie sie irgendwas gemeint haben oder was sie darin sehen, sozusagen. Zumindest wenn es ums Literarische geht. Weil sonst kein Platz mehr ist für meine eigene Deutung. So. Also ich glaube, das Buch muss letztlich für sich alleine sprechen. Was absurd ist, wenn wir gerade da sitzen und über das Buch sprechen.
Naja,
aber das gehört dazu.
Aber wir machen eins, wir vermeiden die Leseprobe. Das heißt, wir machen schon eines nicht, nämlich dass du dem Text eine Stimme gibst. Das wäre vielleicht dann schon ein Punkt zu viel, oder?
Tatsächlich ist es, also ich muss ja, ich lese voll gern, ich mache auch gerne Lesungen.
Okay.
Aber bei dem Text finde ich es tatsächlich eigentlich suboptimal, oder er verliert durch meinen Akt des Lesens, verliert er Dimensionen, die ich eigentlich im Text sehe. Und das hat schlicht und ergreifend auch mit diesem Wir zu tun, weil ich, obwohl es auf vorder, also auf oberster Ebene oder auf unterster, je nachdem, wie man das Bild dreht, ganz klar ist, dass es Ich, dass es ein Ich ist, das Wir zu sich sagt. Trotzdem schwingt ja immer dieses Plurale mit, ganz absichtlich auch. Also gibt es fast eben tatsächlich überindividuelle, zumindest Assoziationen, fast transhistorische Assoziationen, und die kann ich natürlich nicht mehr mittransportieren, wenn ich alleine diesen Text lese. So. Umgekehrt wäre es aber auch genauso falsch, den als Chor zu lesen.
Selbst das stimmt, wenn man das, genau, also, in Stereo.
Ja, selbst wenn man das machen würde, würde wieder das Individuelle, das sozusagen das Singuläre verloren gehen. Also irgendwie in gewisser Weise ist der Text unlesbar oder nicht adäquat lesbar.
Das sagen wir der Jury jetzt nicht vom Buch. Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, und ich finde tatsächlich auch, dass jetzt daraus zu lesen irgendwie fast ein bisschen zu viel Personalisierung wäre eigentlich.
Also wie gesagt, ich muss es tun, ich tue es auch wirklich gern, aber in dem vollen Bewusstsein, dass es einen Preis hat.
Die Frage hast du vermutlich auch schon ganz oft gestellt bekommen, aber du bist ja auch Musiker und schreibst auch Songtexte. Und ich hatte schon so beim Lesen oft so ein bisschen diese Metaebene und habe mir überlegt, ob das auch als Songtext teilweise funktionieren könnte, weil ja auch diese Knappheit da ist und weil Songtexte ja auch sehr wortgenau sein müssen bis zu einem gewissen Teil. Siehst du da Analogien oder ist das für dich eine komplett andere Sphäre?
Ich glaube, das ist eine total schwierige Frage, weil es letztlich für mich auch nicht gut beantwortbar ist oder ein Geheimnis bleibt, weil ich mache Musik, ich mache Literatur, und in beiden hat Melodie und Rhythmik und Flow, wenn man so will, in beiden hat Rhythmus, Melodie und Flow eine große Rolle, spielt eine große Rolle, und dort wie da schlägt sich das unterschiedlich nieder, sozusagen. Und ich kann nur sagen, zum Beispiel bei manchen Lesungen, ich gestikuliere oft sehr viel, fast wie ein Rapper, weil ich diesen Rhythmus der Sprache sozusagen dann irgendwie fast schon körperlich spüre oder umsetze. Und natürlich gibt es diese angesprochene Präzision, die muss natürlich auch in Songtexten vorherrschen, wobei ich mir in meinem Fall, was schon ein großer Unterschied ist, also bei diesem Roman war ich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen sehr genau, sehr sorgfältig, obwohl der Text relativ kurz ist für einen Roman, habe ich da wirklich geackert wie ein Schwein, wenn ich das mal so sagen darf, so flapsig.
Sicher.
Also da haben wir wirklich nichts geschenkt. Und beim Songtexten, da erlaube ich mir schon viel mehr Impulsivität und einfach mal was rauslassen. Und auch viel mehr Ironie, viel mehr Witz, viel mehr Humor auch letztlich. So.
Weil es dir nicht so wichtig ist, hundertprozentig verstanden zu werden, oder weil du einfach auch, ich meine, ich kenne das ja von mir selber, wenn ich Musik höre, versetzt mich das augenblicklich in eine bestimmte emotionale Stimmung. Egal, ja, ob das jetzt Musik ist, die ich mag oder nicht. Und das dann zu kombinieren mit Text hat ja schon eine ganz eigene Qualität.
Ja, deswegen finde ich auch, dass die wenigsten Songtexte als Literatur funktionieren, weil sie immer schon im Kontext, im Zusammenspiel mit Musik gedacht werden. Und auch großartige Songtexte, finde ich, dass in den seltensten Fällen tatsächlich jetzt, sage ich mal, als Gedicht oder als literarischer Text wirklich funktionieren, sozusagen. Also die brauchen schlicht und ergreifend die Musik. Sie sind ja auch dafür da, dass sie mit Musik agieren.
Deswegen hat sich Bob Dylan wahrscheinlich so einen Literaturnobelpreis gefreut.
Ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen, glaube ich.
Sie war eigentlich beantwortet,
okay.
Die Frage. Wenn das jetzt so ein Kraftakt war für dich, wenn dieses Buch, dieser Roman oder auch zu kurz und doch ein Roman für dich so anstrengend war, brauchst du jetzt eine Pause oder bist du jetzt trotzdem irgendwie angefixt, auch durch die Resonanz, die du auf das Buch bekommen hast bisher, und hast schon ein nächstes Projekt?
also die Resonanz ist total schön, ich freue mich total über diese Anerkennung. Aber unabhängig von der wäre ich auch angefixt gewesen. Also ich hätte so oder so sozusagen mit Elan weitergemacht. Tatsächlich gibt es schon eine, sagen wir mal, Fragmentsammlung für einen zweiten Roman. Momentan habe ich tatsächlich das Gefühl, da kommen wir wieder zu einem Punkt, an dem wir schon waren, dass ich große Lust habe, weil ich es eben nicht konnte, bei Triceratops wirklich die Sau rauszulassen, sprachlich. Eben, also ich habe ganz große Lust auf viele Farben, große Sinnlichkeit, lange Sätze, weg von der Kargheit, weg von der Düsternis, was ich will, es soll schillern und blitzen und episch sein.
Also 500, 600 Seiten oder?
Genau, das stelle ich mir auch vor. Aber wie gesagt, wie ich schon öfter mal auch in anderen Interviews gesagt habe, wahrscheinlich, oder es ist leider nicht auszuschließen, dass ich in 3 Jahren da sitze und den zweiten Teil von Triceratops geschrieben habe, weil ich halt...
Tyrannosaurus.
Stegosaurus.
Ja, genau.
Genau, also ich kann nur so viel sagen, ich habe jetzt große Lust, was ganz anderes zu machen. Wohin es mich dann treibt, weiß ich eh nicht. Wie gesagt, vielleicht lande ich wieder in einem ähnlichen sprachlichen Eck, aus dem ich mich gerade wegbewegen wollen würde. Aber das lässt sich schwer vorhersagen. Aber es gibt großen Willen und es gibt auch ein bisschen Material schon für den zweiten Roman. Ich möchte auch neben dem Roman, ich möchte mich tatsächlich ernsthaft auch mit der Lyrik widmen. Das habe ich zwar ab und an schon mal getan, aber das war immer so in einem respektvollen Persiflage-Ton und ich glaube, ich will es jetzt mal ernst nehmen, mit der Lyrik auch, bei Gelegenheit zumindest. Und vor allem, aber das nächste größere Projekt ist gar kein literarisches, sondern ein musikalisches. Also mit einer meiner Bands, mit Äffchen und Cracks, möchte ich im Frühjahr die zweite Platte rausbringen und da auch schauen, dass der Resonanzpegel steigt.
Dass du einen Preis gewinnst beispielsweise, oder?
Und unterm Amadeus Award mache ich es nicht. Nö, keine Ahnung, aber wir wollen nicht. Genau, Äffchen und Cracks ist nämlich eins der Projekte, also eigentlich mein einziges musikalisches Projekt, wo ich das Gefühl habe, eigentlich, das hat eine gewisse Publikumszugänglichkeit. Zum Beispiel gibt es eine andere Band, die heißt Fang den Berg. Das ist so abgedrehtes Zeug, da haben wir jegliche Hoffnung auf größere Resonanz schon lächelnd aufgegeben, sozusagen, aber okay. Machen halt weiter, weil es uns Spaß macht und weil sich immer wieder Freaks finden, die das cool finden. Aber Äffchen und Cracks hat für mich schon einmal das Potenzial, also ich stehe voll und ganz dahinter, aber es ist halt durch Zufall so entstanden, dass es eben ein bisschen zugänglicher ist, dass es einen gewissen Pop-Faktor hat. Und da wollen wir halt ein bisschen austesten, ob es da draußen noch ein paar Leute mehr gibt, die das vielleicht zu schätzen wissen.
Also das nächste Interview werden wir dann vermutlich mit Hintergrundmusik aus deiner eigenen Feder irgendwie führen, oder? Das wäre doch geeignet.
Bei Äffchen und Cracks wäre es aber sehr ablenkend, weil es sind deutschsprachige, sogar oberösterreichische Texte und da ein Interview führen wir, glaube ich, anstrengend.
Na gut, dann müssen wir das anders lösen. Auf jeden Fall sage ich vielen herzlichen Dank, Stefan Reuss.
Ich sage ganz herzlich Danke.
Und abgesehen davon, dass ich dir natürlich wünsche, den Deutschen Buchpreis zu gewinnen und den Amadeus zu gewinnen und einen 700 Seiten starken, super schillernden, bunten Entwicklungsroman zu schreiben oder irgendwas in die Richtung. Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch zum nächsten Buch.
Sehr gern.
Triceratops, dein Debüt bei Krämeyer und Schere erschienen. Und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Literatur. Literadio von der Frankfurter Buchmesse 14. bis 18. Oktober 2020. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.